können wieder mit einem Gebet gemeinsam beginnen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Also gerade in letzter Zeit wurde ja immer wieder, oft sehr heftig darüber diskutiert, welche Rollen im kirchlichen Leben, in Priestern und im Zusammenhang damit den Laien zukommt. Und deswegen glaube ich, wäre es ganz spannend, sich einmal wirklich anzuschauen, was das Zweite Vatikanische Konzil dazu sagt. Und da gibt es zwei Dekrete. Eines heißt Apostolicam Actuositatem, das ist das Dekret über das Laienapostolat, also was Laien beitragen können zum Wirken der Kirche. Und Presbyteriorum Ordinis, das Dekret über den Dienst und das Leben der Priester. Und die hängen natürlich miteinander zusammen, also wird es immer wieder auch Parallelen geben, aber wir wollen sie uns nacheinander anschauen. Das Dekret über das Laienapostolat beginnt mit einer sehr interessanten Betrachtung, nämlich, dass es für die Kirche in der Zeit von heute, und das hat sich, glaube ich, noch verstärkt im Vergleich zur Zeit des Konzils, dass die Kirche es dringend notwendig hat, Apostolat zu betreiben, dass man den Glauben verkünden muss. Und allein weil diese Notwendigkeit so groß ist, versteht es sich schon von selbst, dass der Beitrag der Laien ganz wesentlich dabei ist. Also das ist rein praktisch schon leicht zu verstehen, dass wenn man jetzt der Meinung wäre, dass die Verkündigung des Glaubens allein Sache der Priester ist, das kann nicht gehen, das kann nicht funktionieren, so wie die Welt heute ausschaut. Das könnte unter Umständen, wenn das überhaupt dem Wesen der Kirche entsprechen würde, was es nicht tut, aber wenn es nur Aufgabe der Priester wäre, könnte das funktionieren in einer Gesellschaft, die durch und durch christlich geprägt ist, wo es wirklich nur darum geht, die Sakramente eben zu spenden und so weiter, nicht? Aber in einer Welt, die sehr verweltlicht, also die sich auch schon oft sehr stark vom Glauben entfernt hat, da müssen alle Kräfte genützt werden. Aber wie gesagt, es ist auch, gehört zum Wesen der Kirche dazu, dass alle Getauften an diesem Verkündigungsauftrag der Kirche Anteile haben. Das Dekret sagt dann, es gibt sehr viele Bereiche des menschlichen Lebens, die eben schon sehr autonom sind. Betont, das hat auch seine Berechtigung. Die Bereiche, die nicht jetzt von der Kirche gelenkt werden, die einfach gesellschaftlichen Kräften unterliegen. So funktioniert die Welt eben. Aber allein wenn man das weiß, sieht man, dass der Einsatz der Laien dringend notwendig ist und auch nicht ersetzt werden kann durch das Wirken der Priester. Dazu noch genauere später. Es beginnt mit dem ersten Abschnitt, der überschrieben ist mit dem Titel Berufung der Laien zum Apostolat. Das ist die Aufgabe der ganzen Kirche, nicht? Dass das Reich Gottes ausgebreitet wird. Das Evangelium soll verkündet werden, das Heil soll den Menschen zugewendet werden. Deswegen gibt es die Kirche überhaupt. Und das ist die Aufgabe aller Glieder. Also das ist nicht nur die Notverordnung sozusagen, dass die Laien jetzt mitmachen sollen, sondern das gehört zum Prinzip der Kirche, dass jeder Christ als Getaufter und Gefirmter dann auch dazu berufen ist, wirklich dieses Reich Gottes auszubreiten. Und hier gibt es natürlich verschiedene Aufgaben. Die Sendung ist dieselbe. Alle sollen beitragen, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird, aber welche Aufgabe man in diesem Gesamtauftrag übernimmt, das unterscheidet sich. Christus hat Apostel berufen. Das waren ja nicht alle Jünger, waren ja nicht Apostel, sondern das waren Ausgewählte. Die Bischöfe und auch die Priester sind die Nachfolger der Apostel in gewisser Weise, die Priester auch, aber in engerer Sicht die Bischöfe. Die haben, so das Dekret jetzt, die Aufgabe zu lehren, zu heiligen und zu leiten. Das ist die klassische Beschreibung der priesterlichen Aufgabe, nämlich des Weihpriestertums. Zu lehren, zu heiligen und zu leiten. Die Laien sind durch die Taufe aufgenommen in ein Volk von Priestern. Sie haben die Würde von Priestern, Königen und Propheten. Das wurde in letzter Zeit sehr oft auch besprochen. Und sollen zur Evangelisierung und zur Heiligung des Menschen auch beitragen. Und zwar ist es ihre spezielle Aufgabe, die zeitliche Ordnung zu durchdringen, wie das heißt. Also das Dokument Lumen Gentium spricht vom dem Weltcharakter der Laien. Das heißt nichts anderes, als dass die Laien eben in der Welt leben, nicht in einem Beruf nachgehen, dort ihre Aufgaben haben. Und genau dort soll das Evangelium auch verkündet werden. Sie sollen also wie, um ein biblisches Bild zu gebrauchen, wie ein Sauerteig die Welt durchdringen. Christliche Verkündigung findet nicht nur am Sonntag bei der Sonntagspredigt statt, im geschützten Rahmen sozusagen, sondern sollte überall stattfinden, sollte die ganze Welt durchdringen. Das ist der Auftrag der Kirche. Durch die Taufe ist jeder Christ mit Christus verbunden. Das ist das, was die Taufe ausmacht, dass Christus in einem lebt. Durch die Firmung hat man seinen Geist geschenkt bekommen, um von ihm jetzt auch ausgesandt zu werden, um genau diesen Auftrag zu erfüllen. Also wenn man getauft und gefirmt ist, ist man ausgestattet, um diesen Auftrag zu erfüllen. Die Seele des Apostolats, wie es das Dekret nennt, muss immer die Liebe sein. Also im praktischen Leben ist das völlig klar. Wenn ich das Evangelium verkünden will, dann wird der liebevoll ist, der die Menschen gut behandelt, natürlich auch eher Erfolg haben können. Auch natürlich deswegen, weil es dem Wesen dessen, was er verkündet, entspricht. Sonst würde ja oft selbst die eigenen Worte, wenn er noch so klar die Wahrheit verkündet, wenn er es nicht liebevoll tut, dann wird die Art und Weise, wie er es verkündet, seine Worte Lügen strafen, wenn das nicht zusammenpasst. Deswegen muss die Liebe die Seele des Apostolats sein. Und wenn ich jetzt schaue, wo kann ich sozusagen diese Liebe immer wieder auftanken in mir, dann verweist das Dekret auf die Eucharistie. Die Eucharistie, die Feier der Heiligen Messe, muss sozusagen das Zentrum, der Ursprung allen Apostolats sein. Es kann also nicht sein, das gilt für Priester wie für Laien ganz genauso, ich sage, ich entwickle jetzt sehr viel Aktivität, ich möchte jetzt also wirklich viel machen für das Reich Gottes, für die Messe habe ich dann natürlich keine Zeit mehr, das Gebet und alles, was noch kommt, aber deswegen mache ich so viel. Dann wird das natürlich in eine falsche Richtung gehen. Ich muss von Christus ausgehen, deswegen wird die Feier der Eucharistie, das wird ganz stark betont, immer der Ursprung sein müssen, von dem alles kommt. Für den Vollzug des Apostolats brauche ich den Heiligen Geist. Und zwar er wird mir sozusagen zeigen, wie ich vorgehen kann. Und ich werde verwenden können meine Charismen, wie man das nennt, was ich mit Charisma gemeint. Jeder hat eigene Fähigkeiten, eigene Dinge, die ihm auch vom lieben Gott geschenkt worden sind, die der Heilige Geist in ihm sozusagen auch zur Blüte bringt. Der eine kann gut reden, der nächste ist sehr einfühlsam, der nächste ist also ein toller Planer oder was auch immer. Nicht? Also viele Dinge, die man für das Apostolat brauchen kann, das nennt man die Charismen. Und diese Charismen sollen gebraucht werden. Es gibt ein Recht und eine Pflicht, diese Charismen einzusetzen. Und zwar immer in Gemeinschaft mit den Brüdern und besonders mit den Hirten, denen, so das Dekret, das Urteil darüber zusteht, ob jemand dieses Charisma überhaupt besitzt. Das könnte natürlich der Fall vorkommen, dass jemand sagt, ich bin eigentlich der größte Redner aller Zeiten und ich stelle mich jetzt im Pressbaum jedes Mal vor die Kirche und halte Volksreden, aber er kann es nicht und es ist abschreckend oder sonst etwas, dann hat der Hirte, in dem Fall wäre das der Pfarrer, durchaus das Recht, hier auch ein Urteil über die Charismen zu fällen. Ja? Das Urteil darüber abzugeben und auch zu schauen, wer besitzt welches Charisma. Das ist eben das, was mit Leiten gemeint ist. Nicht? Wir erinnern uns, die Aufgabe der Geweihten ist es, zu lehren, zu heiligen und zu leiten. Christus selbst wird immer der Quell und der Ursprung allen Apostolats sein. Und deswegen, das darf man nie vergessen, wird die Fruchtbarkeit des Apostolats immer von einer lebendigen Vereinigung mit Christus abhängen. Also wenn ich nicht selbst beginne, in meinem Leben mich wirklich ganz auf Christus einzulassen und alles nütze, was mich ihm näher bringt, dann werde ich nicht fruchtbar wirken können. Damit muss jedes Apostolat beginnen. Ich will jetzt keine Namen nennen und so weiter, kann sich dann jeder selbst sich einmal umschauen. Aber daran kann man oft sehr schön erkennen, ob etwas für die Kirche wirklich fruchtbar sein kann, was an Vereinigungen und an Initiativen und was ich was gegründet wird. Ob da sehr viel diskutiert wird und argumentiert und was man alles machen müsste und wie viel dort gebetet wird. Und wie viel dort wirklich sich bemüht wird, damit der Einzelne zur Heiligung kommen kann, Fortschritte machen kann. Das sind zum Beispiel Grundlagen für ein gutes Urteil, das die Hirten dann fällen können. Ist das etwas, wo wirklich die Menschen zu Christus geführt werden, nämlich auch die dann aktiv sind? Ja, oder ist es rein Aktivismus? Wenn das so wäre, dann fehlt eben dieser Quell und der Ursprung des Apostolats, nämlich Christus und die innige Vereinigung des Einzelnen mit ihm. Und dann werden einige Dinge aufgezählt, die eigentlich völlig selbstverständlich sind für den, der Apostolat betreiben will, aber es ist ganz gut vielleicht, dass sie aufgezählt werden. Jemand, der sich für die Ausbreitung des Evangeliums verwendet, der darf natürlich nie das Ziel haben, damit persönlichen Reichtum zu gewinnen. Oder auch nicht, und das ist vielleicht schon etwas, was eher passieren kann, in unseren Breiten zumindest, eitlen Ruhm zu ernten. Dass man sich denkt, da stehe ich vor anderen gut da, wenn ich da jetzt ein Geschäftl habe zum Beispiel, nicht? Und dann bin ich wichtig und dann müssen die anderen machen, was ich ihnen sage oder sonst etwas. Also alles das hilft nicht mehr. Sondern Gott mehr zu gefallen als die Menschen, das muss sozusagen die Grundlage sein, der Wunsch sein. Ja, das muss so weit gehen, wie es das Dekret schreibt, dass man sogar bereit ist, Verfolgung zu leiden um der Gerechtigkeit willen. Wie es Christus ja selbst für die angekündigt hat sogar, die ihm wirklich nachfolgen. Es kann jetzt verschiedene Arten geben der Verkündigung, die Laien betreiben können. Und da steht an allererster Stelle, schön, dass wir, glaube ich, heute einige Mitglieder einer Familienrunde da haben, an allererster Stelle die Ehe und die Familie. Das ist der erste Ort für Getaufte und Gefirmte, am Verkündigungsdienst, am Apostolat der Kirche teilzunehmen. Ganz klar, dass man als die Eltern die ersten Verkündiger des Glaubens für ihre Kinder sind. Dass eine Ehe, die einfach ein gutes Eheleben führt, Zeugnis für die Liebe Gottes in der Welt abgibt, eine Hilfe sein kann für andere, sich an ihnen festzuhalten, sich zu stärken, wenn eine Familie gut funktioniert. Die Ehe und die Familie ist der Ort des Apostolats für die Ausbreitung des Reiches Gottes für Laien. Es kann allerdings auch Berufungen geben, wo jemand als Laie sich zur Ehelosigkeit berufen fühlt und sich dazu entschließt oder auch entsprechend in der Witwenschaft, um ganz ungebunden zu sein, um sich für das Reich Gottes einzusetzen. Ich habe einige solche Menschen kennengelernt, einige in der Legion Mariens, falls das bekannt ist, die also, das ist eine Vereinigung von apostolischen Christen, also die das Apostolat üben, also eine sehr geregelte und sehr intensive Art und Weise, und die sind da alt geworden und sind unverheiratet geblieben, aber irgendwie nicht, weil sie übrig geblieben sind, da merkt man plötzlich, das war eine Berufung, das war wirklich sehr schön, dass sie sich ganz für das Reich Gottes einsetzen wollten. Ja, sehr beeindruckende Menschen. Eine Art und Weise, Apostolat zu betreiben, kann eine Krankheit sein. Da gibt es große Heilige als Beispiel. Sie ist noch nicht selig gesprochen, ich glaube, das kommt einmal. Die Marthe Robin aus Frankreich war ans Bett gefesselt, musste in einem abgedunkelten Zimmer ihr Leben verbringen, unter großen Schmerzen. Und aus diesem abgedunkelten Zimmer sind unglaubliche Dinge hervorgegangen, die ganz Frankreich verändert haben. Alle diese Aufbrüche, die es in Frankreich gibt, die haben alle mit ihr zu tun, die haben alle mit ihr Kontakt gehabt, von ihrem Gebet aus, und die haben sich mit ihr beraten. Die war so unglaublich wirksam. Und die ist krank in ihrem Zimmer gelegen und konnte das Zimmer nicht verlassen. Ja, es war ein Leben, vor allem einzig der Vereinigung mit Christus. Ja, war auch eine Mystikerin, hat also die Passion Christi wirklich mit vollzogen immer wieder. Aber das ist so ein Beispiel dafür, dass auch Krankheit ein Mittel zum echten Apostolat sein kann. Natürlich berufliches und gesellschaftliches Wirken. Wenn ich in der Welt meinen Platz habe und am Arbeitsplatz bin oder eine gesellschaftliche Stellung habe, natürlich kann ich das verwenden, um das Evangelium zu verkünden. Was ein Christ nie tun darf, ist, dass er das strikt trennt und sagt, das ist mein berufliches Leben, da halte ich, brauche mich auch nicht so ganz an die Gebote halten und von Gott erwähne am besten gar nichts. Ja, das könnte mir noch Schwierigkeiten bringen. Und dann bin ich eh wieder fromm, wenn ich in meiner Pfarre bin oder so. Nicht? Das ist in unserer Breiten ein bisschen die Gefahr geworden. Nicht? Dass man öffentlich auch irgendwie nicht mehr so wirklich Persönliches über den lieben Gott sagen will. Wenn man nach Amerika schaut, dort ist das für fast geboten für Politiker. Da tun sogar die nicht fromm sind. Das ist selbstverständlich. Sagen, jetzt bitten wir um den Segen Gottes und jetzt beten wir für dieses oder jenes Anliegen und so weiter. Also, so sollte es eigentlich sein für Christen. Und bei uns ist das so ein bisschen verschämt. Und ich glaube, dass das ein großer Fehler ist. Und natürlich heißt das auch, dass man dann bei kirchlichen Vereinigungen Mitglied werden kann, die einem helfen, das persönliche Apostolat zu leben. Da gibt es zum Beispiel, ich habe schon davon erzählt, solche Vereinigungen wie die Legion Mariens. Ich habe die lange Zeit begleitet, wie ich in Wien noch war. Sehr, sehr beeindruckende Menschen, oft sehr schlichte Menschen bis hin zu unglaublichen Intellektuellen, die gemeinsam Apostolat machen, von Tür zu Tür gehen, um Menschen anzusprechen. Menschen, auf die man immer zählen konnte, die auch unglaubliche Erfolge gehabt haben, mit einem ganz, ganz auch sehr strengen System, das wirklich vom Einzelnen fordert, sich einzuordnen. Das ist natürlich für viele dann oft den Grund gewesen zu sagen, das schaffe ich nicht. Aber wenn es jemand tut, merkt man, dass da was weitergeht. Das ist im Übrigen die Legion Mariens, die größte Laienorganisation der Kirche, die es gibt, mit vielen Millionen Mitgliedern. Sehr oft auch tätig in Ländern der Verfolgung, wo sie im Untergrund arbeiten und so weiter. Also sehr beeindruckend. Vielleicht schaffen wir es einmal bei uns in der Pfarre auch eine Gruppe zu gründen. Das Dekret verweist jetzt auf das größte Vorbild, das man haben kann, und das ist die Mutter Gottes. Ja, also sie ist die Laienapostelin schlechthin. Sie hat aber scheinbar ein gewöhnliches Leben geführt, wo doch nichts Besonderes passiert ist. Und genau das ist vielleicht ein Kennzeichen, dass man nicht immer darauf aus ist, Dinge zu tun, die spektakulär sind, die dann womöglich auch von allen bewundert werden müssen oder sonst etwas. Das ganz Alltägliche kann auch besonders wirkungsvoll sein für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Was bei ihr also ganz sicher der Fall war, ist das, wovon eben schon die Rede war, dass sie diese innigste Vereinigung mit Christus tatsächlich gelebt hat. Und dass sie wirklich Mitarbeiterin war am Erlösungswerk. Also gerade jetzt in den nächsten Tagen werden wir das Leiden Jesu wieder besonders betrachten. Da sieht man, dass Maria da eine wesentliche Rolle spielt. Die ist nicht abseits gestanden. Jesus war in gewisser Weise auf sie angewiesen, auf ihre Unterstützung, dass sie schon am Kreuzweg gestanden ist, dass sie bis unter das Kreuz nachgefolgt ist, dass sie ihn einfach bei ihm war mit ihrer Liebe. Ja? Dass wirklich Jesus angewiesen sein will auf die Liebe, auf die Unterstützung eines Menschen, seiner Mutter. Aber eben, wenn man sich Maria zum Vorbild nimmt, kann man diese Rolle spielen. Und auch jetzt im Himmel sorgt sie noch mit ihrer mütterlichen Liebe dafür, dass kirchliches Leben gedeiht. Und das kann man wirklich feststellen, dass dort, wo die Mutter Gottes eine Rolle zu spielen beginnt, kirchliches Leben eine ganz eigene Fasson bekommt. Das wird familiärer, das wird liebevoller, das wird heimeliger. Das ist so. Ja? Und das ist eben genau das, was diese mütterliche Liebe ausmacht. Also da kann man da kann die Verehrung Mariens wirklich sehr viel bewirken. Nicht nur, dass man sie zum Vorbild nimmt, sondern dass Maria auch selbst wirklich wirkt. Ich habe das sehr beeindruckend gefunden, dass der Heilige Vater, das war etwas Neues, hat sicher einige Sicherheitsleute ins Schwitzen gebracht, gesagt hat, so, und morgen fahre ich nach Santa Maria Maggiore, am Tag nach meiner Wahl, weil ich als erstes möchte ich zur Mutter Gottes. Das ist das Marienheiligtum in Rom. Und es war rührend, wenn man sich das angeschaut hat, wie das also gefilmt worden ist. Er geht einfach hin mit einem Blumenstrauß, legt ihn vor der Mutter Gottes hin. Also sowas von schlicht und einfach, wirklich, da hat man gespürt, was für eine liebevolle, innige Verehrung der Heilige Vater zur Mutter Gottes hat. Ja. Und das hat immer Auswirkungen auf die ganze Kirche. Ja. Wenn die Mutter Gottes verehrt wird, wo sie verehrt wird, dort wird es gemütlich und schön. Also gemütlich im guten Sinn, nicht im Sinn, dass man sich einfach zurücklehnt. Ja. Gut. Was sind also jetzt die Ziele, wenn ich Verkündigung machen will? Das Evangelium zu verkünden, natürlich. Die Menschen sollen von Christus erfahren. Etwas, was das Dekret ganz besonders betont, ist aber noch etwas Zweites. Nämlich, dass man die zeitliche Ordnung, wie das genannt wird, mit dem Geist des Evangeliums durchdrungen wird. Was soll das bedeuten? Wir leben in einer Gesellschaft, wir machen Gesetze, um diese Gesellschaft zu regeln. Es gibt gewisse Entwicklungen und so weiter. Wir sollten als Christen, und das ist eine besondere Aufgabe der Laien eben, nicht abseits stehen und da erstaunt zuschauen, was da alles passiert, sondern unsere Aufgabe oder die Aufgabe der Laien speziell ist es, diese zeitliche Ordnung mit dem Geist des Evangeliums zu durchdringen. Das ist, geht uns was an, ob in Österreich die Gesetze dem Evangelium entsprechen oder nicht. Ja, Österreich ist kein Gottesstaat, wir sind eine pluralistische Demokratie, aber trotzdem sollten wir Christen schauen, das sollte unser Interesse sein, das haben wir mit Verantwortung dafür. Und das dritte Punkt, neben der Verkündigung des Evangeliums und der Durchdringung der zeitlichen Ordnung mit dem Geist des Evangeliums, kommt dann noch dazu die Erlangung des Heils. Also das Heil soll den Menschen zugewandt werden. Die Menschen sollen sich zu Christus entscheiden und nicht nur interessiert über das Evangelium reden, sondern sich wirklich sozusagen auf den Weg der Nachfolge begeben. Das geschieht durch den Dienst des Wortes und der Sakramente. Die Sakramente sind natürlich in besonderer Weise dem Klerus anvertraut, aber auch die Laien haben Anteil daran. Und zwar, das ist heute gängige Praxis, dass natürlich die Laien auch den Klerus unterstützen bei der Ausspendung der Sakramente oder auch der Hinführung zu den Sakramenten. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe. Aber der Dienst des Wortes, dass man einfach das Evangelium verkündet, dazu muss ich nicht geweihter Priester sein, das kann ich immer machen. Die Laien geben also auf diese Weise, nehmen teil an der Verkündigung durch das Zeugnis ihres Lebens. Auch das ein sehr schöner Gedanke, finde ich. Nicht nur reden muss man immer, sondern man braucht einfach nur leben. Das sollte vielleicht so sein, dass ein Christ so lebt, dass die anderen neugierig werden. Wieso ist der so liebevoll? Wieso ist meine Mutter so geduldig mit mir? Wieso ist mein Arbeitskollege derartig hilfsbereit? Was steckt da dahinter? Ja, der muss gar nicht viel predigen. Und dann kommt man drauf, ach so, das ist ein Christ. Ja, das ist echte Verkündigung. Und natürlich darf man ruhig sich trauen, auch einmal die Sache beim Namen zu nennen. Und warum nicht auch mit einem Arbeitskollegen einmal darüber zu sprechen, was einen selbst erfüllt, ihm davon Jesus Christus zu erzählen, ihn einzuladen, auch in die Nachfolge einzutreten. Wenn es um diese zeitliche Ordnung geht, die man miteinander aufbauen soll, die man mit dem Geist des Evangeliums durchdringen soll, dann gibt es da verschiedene Bereiche, die werden einzeln aufgezählt. Die Güter des Lebens, die Familie, die Kultur, die Wirtschaft, die Kunst, berufliche Schaffen, die Einrichtungen der politischen Gemeinschaft, internationale Beziehungen und anderes mehr. Nicht? Also alles, was die Welt bewegt, wir Christen sollten dabei sein. Ja? Und das habe ich eh schon einmal gesagt, das wundert mich immer ein bisschen. Es wird unglaublich viel diskutiert, wer wann, unter welchen Umständen in der Kirche jetzt beim Ambo predigen darf oder nicht. Und da wird also da unglaubliche Aufregungen und Beleidigungen und Kränkungen und weiß ich was und der und die nicht und so. Wenn das Gedränge um die Verkündigung des Evangeliums in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur genauso groß wäre, dann ging es uns besser. Ja. Das ist echte Aufgabe der Laien. Da hat ein Priester nichts zu suchen. Ja. Da muss ein Priester muss nicht plötzlich im Kulturleben plötzlich eine Rolle spielen oder Politiker werden. Das ist im Übrigen seit einiger Zeit mit gutem Grund von der Kirche verboten, dass Priester politische Ämter übernehmen. Aus genau dem Grund, das ist nicht die Aufgabe der Priester. Das ist die Aufgabe der Laien. Aber es ist eine echte Aufgabe auch der Verkündigung. Ja. Wenn ich hier sozusagen die Gesellschaft mitgestalte und natürlich es als Christ tue, das nicht getrennt von meinem Christentum tue. Gerade, das hat das Konzil sehr klar erkannt, in unserer Gesellschaft gibt es hier manche Fehlentwicklungen. Das hat damals schon begonnen und ich glaube, das hat heftige Fortschritte gemacht, dass diese Fehlentwicklungen stattgefunden haben, zum Beispiel ein blinder Glaube an den Fortschritt. Hauptsache es geht weiter, also in den 60er Jahren war das noch so die rauchenden Fabrikschlote, die sozusagen gezeigt haben, dass da wirklich was passiert, wunderbar, nicht? Oder auch die Vergötzung der zeitlichen Dinge, wo das die Konzilsväter das sehr scharf schreiben, wo dann eigentlich die Dinge, die uns anvertraut sind, damit wir sie herrschen darüber, damit wir sie benutzen, dass wir selbst Sklaven dieser Dinge geworden sind, nicht? Wenn wir plötzlich uns selbst beherrschen lassen von den Dingen dieser Welt, entspricht das nicht dem Auftrag der Schöpfung, wo der Mensch doch eigentlich der Herr der Welt sein sollte, um sie im Sinne Gottes zu regeln und zu verwalten. Und gerade diese Fehlentwicklungen, das wäre eine Aufgabe von uns Christen, hier sozusagen eine andere Richtung einzuschlagen. Ob das die Wirtschaft betrifft, ob das die Politik betrifft und so weiter. Ich habe schon angesagt, dass die Seele des Apostolats muss die Liebe sein und deswegen wird immer ein ganz wesentlicher Teil des Apostolats, nicht ein Anhängsel, sondern ein integrativer Bestandteil, werden die karitativen Werke sein. Kirche ohne karitative Werke kann es nicht geben. Und auch da haben die Laien eine besondere Rolle, dass sie in der Verwaltung dieser karitativen Werke natürlich eine wesentliche Rolle spielen, indem sie diese leiten, indem sie wirklich weltweite Verbindungen nützen und so weiter. Wir haben, je kleiner die Welt wird, dadurch, dass wir einfach immer mehr voneinander wissen, haben wir auch immer mehr Verantwortung für die Welt. Ein mittelalterlicher Mensch hat, glaube ich, weniger Verantwortung gehabt für eine Hungersnot, die in Afrika stattfindet, als ein Mensch heute, der im Fernsehen auftritt und tatsächlich Möglichkeiten hätte, da etwas zu tun. Der mittelalterliche Mensch hätte auch keine Möglichkeiten gehabt, erstens davon zu erfahren und zweitens davon zu tun. Heute haben wir diese Möglichkeiten, deswegen ist unsere Verantwortung auch größer, vor allem wenn wir in dieser ganz schmalen Oberschicht der Welt leben, die wirklich reich sind, nämlich das sind wir alle. Ja, das sind nicht irgendwelche Superreichen, die mit einem Privatjumbojet durch die Welt fliegen, sondern wir gehören schon zur dünnen Oberschicht der Weltbevölkerung. Es wird verschiedene Bereiche des Apostolats geben, in der Kirche und in der Welt. Das Konzil betont etwas, was heute schon selbstverständlicher geworden ist, aber vielleicht auch da noch Dinge passieren müssen, dass natürlich die Frauen einen sehr wesentlichen Anteil daran haben. Das hat zu den 60er Jahren auch viel erst begonnen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass Frauen eingetreten sind in die Berufswelt, ins öffentliche Leben, in die Politik und so weiter. Ich bin immer sehr verwundert, ich glaube, es war noch bis in den 70er Jahren in Österreich, wo Frauen nur mit Zustimmung des Mannes einen Arbeitsvertrag eingehen konnten und ich glaube, ein Konto eröffnen und so. Also, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen und das gibt es heute nicht mehr, aber das hat es auch gegeben. Also, jedenfalls ist völlig klar, dass natürlich die Frauen dann einen wesentlichen Anteil daran haben. Das sieht man schon in den Paulusbriefen, wo er seine Mitarbeiter nennt, und da waren auch Frauen dabei natürlich. Ein Beispiel für dieses Apostolat wird immer eine Pfarre sein. Sehr interessant, dass das Dekret über das Laienapostolat hier die Pfarre besonders nennt. Die Pfarre an sich ist ja ein bisschen ins in Überlegung geraten, nennen wir das einmal so, dass die Konzilsväter sagen, die Pfarre erfüllt einen Zweck sehr schön, nämlich, dass sie die Kirche als Ganzes darstellt. Mich hat das immer schon sehr fasziniert an der Pfarre an sich, dass hier nicht eine Neigungsgruppe sozusagen am Werk ist, sondern dass hier wirklich die Kirche, wie sie halt ist vor Ort, dadurch, dass sie in einem gewissen Gebiet einfach die Menschen zusammenfasst, alte, junge, reiche, arme, gescheite, dumme, ja, gemeinsam leben, gemeinsam Liturgie feiern, gemeinsam apostolische Werke führen, und das ist die Kirche. Ja. Kirche ist nicht das, was ich mir jetzt aussuche, sondern die Kirche ist die ganze Breite. Das sollte in der Pfarre stattfinden, und deswegen ist die Pfarre ein sehr gutes Beispiel für das Apostolat der Kirche auch, wo Laien mit Priestern vereint in der Pfarre arbeiten. Und zwar, das ist immer die Voraussetzung, und das wird eben sehr stark betont, dass man nicht unabhängig voneinander arbeitet. Sobald das geschieht, kommt es in eine Schieflage. Das sagen Laien, jetzt können wir endlich ohne die Priester was machen, genauso falsch wie wenn Priester sagen, jetzt kann ich endlich ohne Laien was machen, dann stimmt was nicht. Ja. Immer das in der jeweiligen Verantwortung einander zugeordnet, macht man es miteinander. Nochmal wird besonders darauf hingewiesen, dass die Familie und die Ehe eine besondere Rolle spielt, und beginnt damit, dass Ehepaare die Aufgabe haben, Zeugnis zu geben von der Unauflöslichkeit der Ehe. Auch etwas, was sogar innerhalb der katholischen Kirche teilweise schon etwas in Frage gezogen wird, aber dass das eben eine Art und Weise der Verkündigung des Evangeliums ist, nämlich nicht nur spezifisch für Eheleute, denn die Ehe wird ja von der Kirche immer schon verstanden als das Abbild dessen, was unser Heil ausmacht, nämlich, dass Christus sich seine Kirche als Braut genommen hat und treu ist und nicht aufgibt, sozusagen, um diese Braut zu werben, und die Kirche auch nicht aufgeben soll, sich sozusagen an Christus zu hängen und so weiter. Also, dass zwei Eheleute einfach nicht aufgeben und auch Probleme durchstehen und so weiter, und gerade dadurch die Schönheit der Liebe sichtbar wird. Das ist ein echtes Apostolat, wenn ein Ehepaar auf diese Weise Zeugnis gibt, durch die Liebe, die sie leben. Mit allen Schwierigkeiten natürlich. Und hier wird schon darauf hingewiesen, dass man verteidigen muss das Eigenleben der Familie, das durch Gesetze bedroht sein kann. Interessant, dass man schon in den 60er Jahren, wo das eigentlich noch nicht so ein Thema war, meiner Meinung nach, das so klar erkannt hat, was heute wirklich eine schwere Wunde ist, die Gesellschaft geschlagen wird, dass die Ehe eigentlich scheibchenweise abgeschafft werden soll, offensichtlich. Mit allen möglichen Dingen, nämlich dass wirklich Mann und Frau und Kind zusammengehören und dass sie unterstützt werden dabei, dass sie als autonome Zelle der Gesellschaft, aus der sich die Gemeinschaft aufbaut, ein Leben führen können und auch selbstbestimmt sein können, dass der Staat nicht einfach ihnen hineinredet und hineinregiert und ihnen immer mehr aus der Hand nimmt. Und am Ende müssen die Eltern fragen, was sie noch machen dürfen in der Erziehung der Kinder, was der Staat noch übrig lässt. Das ist eine wirklich ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Das Dekret 60er Jahre weist schon darauf hin. Das Apostolat einer Familie kann jetzt ganz viele verschiedene Geschichten haben. Dazu gehört die Gastfreundschaft, der Dienst an die Notleidenden. Auch zum Beispiel, das ist natürlich toll, wenn das geschieht, verlassene Kinder an Kindesstatt aufzunehmen. Ja, ich habe das einmal einige Tage gehalten für das so ältere Ehepaare aus Oberösterreich, und dann kommt man so ins Gespräch, und die haben alle mehrere Kinder gehabt, und fast alle haben sie Kinder aufgenommen gehabt. Die haben alle fast noch Kinder zu sich adoptiert. Das war bäuerliches Milieu, oft war ein bisschen so auch in der Arbeitskraft mehr sicher, aber trotzdem, das war sehr liebevoll. Also das hat man gemerkt bei diesen Menschen, die haben wirklich noch zusätzlich ein Kind aufgenommen. Das hat mich sehr beeindruckt. Auch Fremde aufzunehmen gehört dazu. Mitzuhelfen in dem, was in der Schule passiert. Ist Apostolat der Christen, christliche Eltern sich da engagieren. Heranwachsenden beizustehen. Mitzuarbeiten bei der Ehevorbereitung, wenn jemand neu heiratet. Dass man auf diese Weise Apostolat macht. Katechese selber zu machen. Wie gesagt, die Eltern sind zuerst einmal auch die ersten Katecheten für ihre Kinder. anderen Familien in materieller oder auch sittlicher Not beizustehen. Wie schön ist das, wenn ein Ehepaar, einem befreundeten Ehepaar beisteht, sicher wenn sie Geld brauchen, aber viel wichtiger oft noch, wenn die in Probleme geraten, dass die wissen, ich habe ein befreundetes Ehepaar, das mir hilft, mit dem wir uns austauschen können. Oft schon beobachten dürfen sozusagen, wie groß diese Hilfe sein kann, wenn aus dem Glauben heraus auch geholfen wird und natürlich mit langem Atem auch geholfen wird. Und natürlich darf man nie vergessen, auch für die Alten da zu sein, dass die Familie wirklich ein Hort ist, wo man alt werden kann auch, wo das kein Problem darstellt, wenn jemand älter wird. Heute hat das der Heilige Vater gesagt bei der Audienz für die Kardinäle, eigentlich sehr lustig, sagt, wir sind alle sehr alt hier und ich will das dazu benutzen, um darauf hinzuweisen, wie wichtig das Alter ist für die ganze Welt und wie viel Qualität da drinnen liegt, also eigentlich sehr selbstbewusst, wirklich sagt, also vergessen wir das nicht. Ja. Das ist natürlich für eine Familie, das kann man oft auch beobachten, wie schön das für eine Familie ist, wenn das Alter geachtet wird. Ja. Was die Alten dann noch auch beitragen können natürlich. Und hier wird, und das ist ein bisschen Eulen nach Athen tragen, aber das fällt das Dekret fest, ist besonders schön, wenn christliche Eheleute für eine Glaubensverbreitung und für die Evangelisierung auch Gruppen bilden. Also bitte, Schönstattbewegung ist ja genau das. Ich weiß nicht, ob sie erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden ist oder schon vorher. Wahrscheinlich schon vorher, glaube ich. Also bitte, ja, also schon in vorauseilendem Gehorsam wurde diese Forderung erfüllt. Und natürlich können dann, und das versucht man als Pfarrer immer dann zu machen, die Jugendlichen aus einer Familie, aus einer gläubigen Familie, die besten Apostel von anderen Jugendlichen sein. Die können das viel besser als andere. Ja? Wenn sie ihre Freunde von Christus erzählen. Es können natürlich immer die besten Apostel sein, die im selben Milieu leben wie jemand anderer. Nicht? Dass man einfach auf genau in der Sprache auch spricht, die der andere richtig versteht, die richtig, gleichen Ausdrucksformen hat, die gleiche Geschichte vielleicht. Deswegen ist es so schön, das ist damit gemeint, dass die Gesellschaft wie ein Sauerteig durchdrungen werden kann, weil die Laien eben, die christliche Bevölkerung ist ja überall, nicht? Es ist ja nicht nur eine Sparte der Bevölkerung, sondern es gibt alle Arten von Menschen, wenn man das so nennen will, die sozusagen hier wirken können. Also man kann Apostolat jetzt allein betreiben oder sich einer Vereinigung anschließen, das habe ich schon gesagt. In Verfolgung werden Laien oft sogar die Aufgaben von Priestern übernehmen müssen. Und diese Vereinigungen können dann diese Ziele verfolgen, ob es die Evangelisierung und Heiligung ist, die christliche Beseelung der zeitlichen Ordnung, die Werke der Barmherzigkeit, also alles das, was ich schon genannt habe, das kann man auch in Verbindung mit anderen machen. Das ist natürlich oft eine Riesenhilfe, dass man nicht ein Einzelkämpfer ist, sondern sich gegenseitig bestärken kann und oft geht dann eben sehr viel mehr weiter, wenn es da in einem gewissen System funktioniert, man auch vielleicht gehalten ist, sozusagen hier dran zu bleiben. Also so eine Gründung von Vereinigungen für das Apostolat wird sehr, sehr empfohlen von den Konzilsvätern. Die Einheit muss immer bestehen bleiben mit dem, was man Hierarchie nennt. Der Begriff ist heute nicht mehr so geläufig, aber ich glaube, jeder wird wissen, was damit gemeint ist. Damals war das eine große Sache, da hat man immer von der katholischen Aktion gesprochen. Und mit katholischer Aktion war eigentlich nicht gemeint eine von vielen Vereinigungen, sondern eben genau dieses Wirken der Laien in der Welt, das von der Kirche sozusagen jetzt begleitet wird. Und das kann jetzt verschiedene Formen haben natürlich, aber katholische Aktion, wenn man das ist eben der Sammelbegriff dafür, es gibt heute auch katholische Aktionen in der Erzdiözese Wien, aber nicht mehr so ganz das, was da eigentlich ursprünglich damit gemeint war. Die Kennzeichen echter katholischer Aktion sind das unmittelbare Ziel, nämlich das Apostolat. Dann zweitens, dass die Laien auf ihre ganz eigene Art und Weise arbeiten, aber mit der Hierarchie zusammen, also in Verbindung mit den Priestern und Bischöfen und dem Papst natürlich. und dass sie in Gemeinschaft arbeiten, weil dadurch auch das Wesen der Kirche zum Ausdruck kommt, weil die Kirche ist ja eine Gemeinschaft. Und sie arbeiten unter der Leitung der Hierarchie. Und das ist für viele oft ein Problem geworden. Aber die Kirche ist hierarchisch, das hat das Konzil nicht aufgegeben. Und deswegen ist auch der Laie, der sein Werk ernst genommen wissen will, sagt, ich bin mit ein Glied der Kirche, das jetzt kirchliche Arbeit leistet, nicht mein Privatvergnügen ist es, wenn ich das Evangelium verkünde, sondern ich mache das als Kirche, ist es ganz logisch, dass das natürlich eingebunden sein muss, auch in dem, was man den Leitungsdienst nennt, in die hierarchische Ordnung der Kirche. Also das darf sich nicht ausschließen. Auch wenn immer wieder betont wird, dass der Laie dann in seinem Arbeitsbereich nicht dauernd bevormundet werden soll, natürlich. Wenn ein Laie jetzt mit seinem Weltcharakter seine Aufgabe erfüllt, das Evangelium zu verkünden in einem Bereich aus Politik oder der Kultur, wo er der Spezialist ist, ja, dann braucht nicht sozusagen jetzt die kirchliche Hierarchie kommen und sagen, wie Politik funktioniert. Die Grundlagen müssen von der Kirche hergestellt werden. Das Handwerkszeug hat der Laie oft ja viel mehr als die Hierarchie. Also so ist das gedacht. Apostolat muss aber immer eingeordnet sein in das, was die Gesamtkirche tut. Und da darf es keine Eifersüchteleien geben, steht da sehr offen, ja, auch mit dem Wort, dass der darf und der nicht und warum sagt er mir jetzt was und so weiter, sondern man muss wirklich sich bewusst sein, dass man hier an gemeinsamen großen Werk Christi arbeitet. Die Hierarchie ist dazu zuständig, die in der christlichen Lehre zu unterweisen, für liturgische Handlungen, für die Seelsorge, alles das untersteht der Hierarchie, kann aber natürlich jetzt auch Laien übergeben werden, aber die sind dann immer eingebunden, nicht? Also natürlich heute haben wir sehr viele Laienmitarbeiter in der Krankenhausseelsorge zum Beispiel, aber das muss eingebunden sein in dem, was die Kirche tut. Das ist sozusagen nicht deren Privatvergnügen. Und dann sollen natürlich, damit das irgendwie administriert werden kann, neue Gremien gegründet werden und Gremien haben wir heute, glaube ich, genug in der Kirche. Also das wurde erfüllt. Sehr wesentlich, damit Apostolat fruchtbar geschehen kann, braucht es, und das ist der nächste Abschnitt, Bildung zum Apostolat. Und zwar ist die Voraussetzung für echtes Apostolat eine umfassende Bildung. Ich muss mich vorbereiten, wenn ich etwas sinnvoll für die Ausbreitung des Reiches Gottes machen will. Die erste Voraussetzung ist, Teil dieser umfassenden Bildung, ein persönliches, geistliches, also eine geistliche Vorbereitung durch den gelebten Glauben. Das ist eigentlich genau dasselbe, was ich vorher schon gesagt habe, dass die Voraussetzung die innige Vereinigung mit Christus ist. Ich kann 50 Jahre lang Theologie studieren, wenn ich kein Gebetsleben habe und nicht praktiziere und nicht in die Kirche gehe, kann ich kein guter Theologieprofessor werden. Kann auch nicht Religion unterrichten in der Schule, kann ich noch so gescheit sein. Ja. Die erste Voraussetzung ist das geistliche Leben, das ich selbst führe. Dann aber natürlich auch die theoretische Ausbildung. Also nur fromm sein ist auch zu wenig, ja, sondern ich muss schon wissen, wovon ich rede. Und deswegen ist es gut, wenn Laien, jeder so wie er kann, ja, da wird es auch von den persönlichen intellektuellen Fähigkeiten abhängen, dass man sich wirklich bildet. Dass man wirklich auch gute Bücher liest, dass man sich in die Katechese, in der Pfarre geht, dass man wirklich verschaut, dass man ein bisschen eine Ahnung bekommt, was die Lehre der Kirche eigentlich ist, damit man sie weitergeben kann, damit man wirklich authentisch davon erzählen kann. Wobei ich oft schon festgestellt habe, das ist sehr beeindruckend oft, ganz, ganz schlichte Menschen, die also sicher kein großes, also die oft Hauptschulabschluss, oder nicht einmal, ich habe jemanden gekannt, die konnte nicht mal einen Hauptschulabschluss machen, nicht weil sie dumm war, sondern weil sie im Land aufgewachsen worden ist und am 14. Geburtstag hat der Vater gesagt, so, jetzt brauchst du nicht mehr in die Schule gehen, jetzt ist gerade Ernte und aus was mit der Schule. Der hat sehr darunter gelitten, also war kein gebildeter Mensch, aber ein zutiefst frommer Mensch und hat auch eine große Intelligenz gehabt, meiner Meinung nach. Das war eine Messnerin, die hat, wenn sie über den Glauben gesprochen hat, mit einer ganz großen Sicherheit die größten Wahrheiten völlig klar aussagen können, erklären können. Und das ist sicher gekommen aus dem gelebten Glauben vor allem. Ja? Also da merkt man auch, dass das, woher das kommt. Aber hat dann zum Beispiel, war der einzige Mensch, den ich kenne, wie der Katechismus der katholischen Kirche herausgekommen ist, hat gesagt, ja, sehr interessant. Und hat dann gesagt, so, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich von vorn bis hinten ganz durchgelesen. Wer hat das schon gemacht? Die hat den Katechismus der katholischen Schule, katholischen Kirche, von vorn bis hinten ganz durchgelesen. Ja, also du fand das schön, nicht? Du hast es noch gewusst. Und das Dritte, worauf hingewiesen wird, und das auch wichtig ist, dass man einfach über eine gewisse Allgemeinbildung verfügt. Ja, es hilft für die Verkündigung in der Welt von heute wenig, wenn ich den Katechismus auch auswendig kann, aber es nicht einordnen kann in die Fragen, die in der Welt von heute gestellt werden. Ich muss Bescheid wissen über diese Dinge. Ja. Sonst ist es ja völlig abgehoben. Deswegen ist das der dritte Standbein, dass ich mich auch um eine Allgemeinbildung bemühe, weiß, wie es in dieser Welt zugeht, damit ich in diese Welt hinein das Evangelium verkünden kann. Auf diese Weise werde ich lernen, alles im Lichte des Glaubens zu sehen. Ich werde als Christ nicht sozusagen mehr unterscheiden, was den Glauben betrifft und das ist der Rest der Welt, sondern ich muss alles im Lichte des Glaubens sehen. Dann ist es eben, ja, zum Schluss laden die Konzilsväter dazu ein, genau das zu machen, nämlich dass man sich selbst immer mehr um diese innige Vereinigung mit Christus bemüht, um sich dann von ihm senden zu lassen. Genau das ist ja im Evangelium passiert. Christus hat die Jünger um sich gesammelt, sie waren bei ihm, um sie dann in die Städte und Dörfer zu senden, in die er selbst kommen wollte. Das ist Apostolat, nicht? Man geht Christus voran, man erzählt von ihm, man verkündet das Evangelium, damit die Menschen dann, denen man das Evangelium verkündet, Christus auch selbst begegnen können. Das ist das letzte Ziel dann. Ja? Nicht nur von ihm zu erzählen, sondern dass er wirklich selbst kommen kann. Das war sehr kurz gefasst, dieses Dekret über das Laienapostolat. Und ich komme jetzt zum zweiten Dekret über den Dienst und das Leben der Priester. Das kann man deswegen auch ein bisschen kürzer halten, weil es natürlich jetzt zur Information vielleicht ganz interessant ist, was den Priestern ins Stammbuch geschrieben wird von den Konzilsvätern. Man aber auch sehen kann, dass natürlich vieles deckungsgleich ist. Ein Priester und ein Laie haben nicht unterschiedliche Wege zum Heil. Ja? Beispielsweise für einen Priester wird genau dasselbe gelten, dass die innigste Vereinigung mit Christus die Grundlage für ein fruchtbares Wirken sein wird. Ja? Und nicht nur für Laien, sondern für den Priester gilt das genauso. Selbstverständlich. Aber es ist vielleicht ganz schön zu hören, was man den Priestern sozusagen besonders ans Herz legt. Und zwar sind Priester ja zuerst einmal Gläubige. Priester sind natürlich getauft und gefirmt, haben als solche Teil an Amt des Priesters und Königs und Propheten, was eben allen Getauften zukommt. Aber das Weihepriestertum ist ja nicht nur eine graduelle Unterscheidung zum Laien, dass er sagt, der ist halt ein bisschen mehr engagiert in der Kirche und sonst was, sondern, wie es immer wieder von den Theologen betont wird, unterscheidet er sich wesentlich vom Leben als Getaufter und Gefirmter. Das heißt, zum Priester geweiht zu werden, bedeutet wirklich in gewisser Weise auch verwandelt zu werden. Was ist diese Verwandlung? Was ist dieses Eigene des Weihepriestertums? Wo man doch schon Priester, König und Prophet ist, durch Kraft der Taufe. Die Kirche ist ein Volk von Priestern und sie kann das nur sein, weil Christus ihr Haupt ist. Das beschreibt diese Beschreibung der Kirche als ein Leib, wo jeder verschiedene Glieder hat, jeder hat verschiedene Aufgaben, aber dieser Leib ist nur deswegen heilig, weil Christus der Haupt des Leibes ist. Und besonders deutlich wird es, wenn die Kirche zusammenkommt, um das Wichtigste zu tun, was sie hier auf Erden tun kann, nämlich gemeinsam die Heilige Messe zu feiern, Eucharistie zu feiern, dann kommt dieses Volk von Priestern zusammen, um einen priesterlichen Dienst zu machen, aber sie können es nur machen, wenn das Haupt da ist. Sie könnten es alleine nicht. Nur Christus kann mit ihnen Eucharistie feiern, weil es ist die Teilnahme an seinem Leben. Und das ist jetzt das, was den Priester ausmacht, er stellt Christus dar. Aber das ist jetzt nicht nur ein Symbol, sondern die Theologie nennt das, der Priester ist ein alter Christus. Also lateinisch heißt das, er ist ein anderer Christus. In gewisser Weise kann man sagen, dass Christus wirklich in dem Priester gegenwärtig ist, damit er heute an diesem Volk von Priestern, Königen und Propheten wirken kann, sie immer wieder neu reinigen kann, heiligen kann, leiten kann, das sind die Aufgaben des Priestertums, nicht? Für ihre Sendung, die sie in der Welt erfüllen sollen. Und deswegen darf es nie dazu kommen, dass da ein Spalt getrieben wird zwischen Priestern und Laien, dass man sich gegenseitig neidisch ist oder sonst was, oder sich scheel anschaut und glaubt, man nimmt sich etwas weg, weil man aufeinander hingeordnet ist. Ja? Die Aufgabe des Priesters ist es, Christus das Haupt darzustellen. Und jetzt wird es sehr stark betont, und das ist sehr schön zu lesen, weil so würde man sich selbst nie argumentieren trauen, wie der Priester sich jetzt sozusagen verstehen soll in seinem Dienst im Volk Gottes. Und da wissen wir natürlich, nicht nur aus der Geschichte, sondern das kann man auch immer wieder feststellen, dass es eine Gefahr für Priester sein kann, sich da ein bisschen groß zu tun und sich besonders wichtig zu nehmen und sich zu erheben über andere. Und jetzt sagt das, sagen die Konzilsväter etwas sehr Einfaches. Du sollst Christus darstellen, aber Christus ist ja ein Mensch geworden. Er hat sich ganz eingeordnet in das Volk. Christus selbst ist Mensch geworden. Wenn du jetzt Christus darstellen willst, musst du genau das machen. Ja? Du stehst nicht über den anderen. Weil Christus steht nicht über den anderen. Das ist ja das, was er getan hat. Und du sollst Christus darstellen. Und das ist eben das Schöne, wie hier eigentlich mit einem unglaublich eindeutigen Argument dem Priester gezeigt wird, wo sein Platz ist. Nicht? So wie Christus mit seiner Kirche ist, aber Christus hat sich eben nicht bedienen lassen, hat nicht irgendeine Schreckensherrschaft aufgebaut oder sonst etwas, sondern war der, der seine Jünger die Füße gewaschen hat. Die Eigenschaften, die hier jetzt einem Priester hier zugeschrieben werden, die traut man sich dann gar nicht zu lesen, wenn man einer ist, aber das ist sozusagen die tägliche Gewissenserforschung, die man erfüllen muss. Ich lese es trotzdem vor, bitte mich nicht daran zu messen. Die Eigenschaften, die ein Priester haben muss, sind Herzensgüte, Aufrichtigkeit, Charakterfestigkeit, Ausdauer, unbestechlicher Gerechtigkeitssinn, gute Umgangsformen und ähnliches. Also, da hat man noch einiges zu tun. Worin besteht jetzt der priesterliche Dienst? Zuerst einmal soll er das Evangelium verkünden. Natürlich, das, so wie die Laien auch, und das soll sich auch bedingen, dass man eigentlich als Laie einen Priester dazu benutzen können sollte, dass man sagt, okay, da höre ich mir mal, bekomme ich das Evangelium verkündet, was ich dann weitergebe, da kann ich lernen. Und deswegen ist es ganz wichtig, und das wird ausdrücklich den Priester ans Herz gelegt, wenn der Priester das Evangelium verkündet, soll er nicht seine eigenen Gedanken verkünden, sondern das Evangelium. Das ist das Schlimmste, was ein Priester tun kann, weil dadurch er natürlich dem ganzen Evangelium auch seine Kraft gibt, wenn er glaubt, ja, da steht ein bisschen was Nettes, was Jesus gesagt hat, aber ich habe da noch viel lustigere Gedanken und die müssen vor allem jetzt unter das Volk gebracht werden. Und dann glauben am Ende womöglich Menschen, dass diese erbärmlichen Dinge, die er sich selber ausgedacht hat, das Evangelium sind und denken sich, also das interessiert mich nicht. Ist Christus doch niemand für mich, nicht? Wie furchtbar, wenn das geschieht. Deswegen muss der Priester das Evangelium verkünden, die Lehre der Kirche verkünden und sonst nichts. Sehr wohl hat er natürlich die Aufgabe, diese Lehre auf die konkrete Lebensumstände, in denen er steht und die Menschen, denen er es verkündet, anzuwenden. Ja, das ist dann sozusagen schon seine Aufgabe. In der Mission wird er der Erstverkünder sein. Ja, das gibt es ja wirklich auch heute noch, dass Priester in Länder ziehen und dort Menschen, die von Jesus wirklich noch nichts wissen, das Evangelium verkündet. Eigentlich glaube ich oft vielleicht sogar die leichtere Aufgabe, abgesehen von körperlichen Strapazen oder sonstigen Dingen, aber Menschen, die einfach hören, was sagt der mit der Neues, das Evangelium klar vorzulegen und sagt, willst du das annehmen? Willst du zu diesem Jesus Christus gehören, von dem ich dir erzählt habe? Dann aber ist es auch die Aufgabe des Priesters, die Sakramente zu verwalten, wenn jemand Christus angenommen hat, wenn es eine Gemeinde gibt, das Wort zu verkünden. Und jetzt steht das, ich zitiere wörtlich, vor allem für diejenigen, die offensichtlich nur wenig von dem, was sie immer wieder tun, verstehen oder glauben. Und da wird's haarig. Das ist unser Problem, glaube ich, heute, noch viel stärker als in den 60er Jahren, dass einfach die Kirche lebt, da gibt es Strukturen, die gehen immer noch weiter und die werden am Leben erhalten. Und da tun und machen viele Menschen etwas und wissen gar nicht mehr, was sie da tun. Ja? Was Eucharistie wirklich bedeutet, was die Sakramente wirklich sind, was es wirklich bedeutet, ein hundertprozentiges Ja zu Christus zu sprechen, was es heißt, als Christ zu leben. Was es bedeutet, wirklich sich zu bemühen, ein Heiliger zu werden, was ja von einem Christen gefordert ist. Ja, nein, das passt, ihr habt doch die Strukturen stimmen und da gibt es noch eine Veranstaltung und da macht man was mit und Kuchen beim Pfarrkaffee war halt gut und so, nicht? Also, das ist doch viel schwieriger oft, nicht? Also, das wurde in diesem Dekret schon sehr klar angesprochen. Bei der Spendung der Sakramente wird an allererster Stelle stehen natürlich immer die Feier der Eucharistie. Ja, dort wird die Fülle des Heils vermittelt. Das ist keine Übertreibung. Wer die Heilige Messe mitfeiert, der findet dort alles, alles, was es an Guten gibt. Wenn Jesus Christus selber da ist und er es ist, der sich verschenkt, was soll denn da noch fehlen? Er ist ja die Quelle alles Guten. Das ist eine Tatsache. Ja. Deswegen kann es nie etwas Wichtigeres geben als die Feier der Eucharistie. Kann nie ersetzt werden durch etwas anderes. Die Aufgabe des Priesters ist aber dann natürlich auch, jemand hat einmal gesagt, das steht irgendwo, die Aufgabe des Priesters ist eigentlich, die Menschen auf die Feier der Eucharistie vorzubereiten und sie mit ihnen zu feiern. Damit beschreibt man den ganzen Dienst des Priesters. Und da gehören jetzt eben manche Dinge dazu, beispielsweise die Hinführung zum Gebet. Ja, dass man den Menschen hilft, wieder beten zu lernen, überhaupt beten zu lernen, sie anzuhalten. Sie da anzuhalten, wie es so schön heißt, ihre Standespflichten zu erfüllen. Also es könnte die Bestärkung sein, die ein Priester den Menschen gibt, dass er ihnen hilft, weiß ich was, wenn sie sich leiten lassen, auch von einem geistlichen Begleiter zum Beispiel, wie kannst du als Christ in deinem Beruf leben? Als Vater leben, als Mutter leben, als Sohn leben, als Kind leben, alles das, nicht? Eine besondere Aufgabe, die Priester ja bei ihrer Weihe versprechen, ist das Beten des Stundengebets. Also das ist das offizielle Gebet der Kirche. Sie halten sozusagen, sollten die Eckpfeiler dessen sein, dass in der Kirche überhaupt gebetet wird. Und das wird verstanden als eine Fortsetzung des eucharistischen Gebets. Es wird betont, wie wichtig es ist, dass das Gotteshaus schön ist. Auch das finde ich sehr schön, dass das hier eigens erwähnt wird. Und Priester sollen bewandert sein in der Wissenschaft und in der Praxis der Liturgie. Ja, also dass man wirklich Bescheid weiß, was man da macht und wie man es macht. Alles ist auf die Erziehung zur christlichen Reife hingeordnet. Das ist die Aufgabe des Priesters, Menschen zu helfen, ihre Würde als Priester, Könige und Propheten tatsächlich zu leben. Die Priester sind verpflichtet, das zu machen, besonders aber, und da wird einem wieder ein bisschen schlecht, wenn man das liest als Priester, sich um die Armen und Geringen zu kümmern, sich der Jugend anzunehmen, sich besonders der Eheleute und Eltern beizustehen, wenn es Ordenschristen gibt, ihnen zu helfen, ihre Berufung zu leben und besonders für die Kranken und Sterbenden da zu sein. Und das geht noch weiter, das steht sogar im Kirchenrecht so, als Pfarrer zum Beispiel, dass man verantwortlich ist auch für alles, was darüber hinausgeht. Also man ist nicht nur für die Katholiken verantwortlich, sondern man soll sich auch verantwortlich fühlen für die Ungläubigen, für die anderen Konfessionen, für die anderen Religionen angehören. Das sollte alles im Blickfeld sein, dass man sozusagen hier als Priester Christus sozusagen wirklich zu den Menschen bringt. Der Aufbau der Gemeinde geschieht durch die Eucharistie, das habe ich schon gesagt, niemals durch Ideologie. Heißt es. Ein wahres Wort. Dann wird noch Bezug genommen auf die Beziehung der Priester zu anderen. Und zuerst wird den Bischöfen ans Herz gelegt, wie sie mit den Priestern umgehen sollen. Nämlich, sie sollen sie als Brüder und Freunde betrachten. Und mit ihnen alles beraten, was zum Wohl der Diözese dient. Das ist sehr schön, wenn ein Bischof das tut, dass er wirklich auf seine Priester hört und sich mit ihnen berät. Und umgekehrt sollen die Priester ihren Bischöfen in Liebe und Gehorsam begegnen. in der Sendung. Als Priester sollten Sie jetzt bemüht sein, dass Sie zusammenarbeiten, auch mit anderen Priestern. Ein Priester ist eigentlich von der Natur her kein Einzelkämpfer. Hat es eigentlich in der Kirchengeschichte auch ganz selten gegeben. Das ist ein bisschen etwas, was jetzt eingerissen ist. Das ist mit ein Grund für unseren Erzbischof, dass er Überlegungen anstellt, wie schaffe ich es, dass die Priester ein bisschen auch mehr Gemeinschaft leben können. Der Priester selber lebt immer als Teil des Presbyteriums, wie man das nennt. Und dieses Presbyterium sollte eine Einheit bilden zwischen alt und jung. Man sollte sich gegenseitig Gastfreundschaft gewähren. Nicht, man soll schauen, dass niemand vereinsamt oder wenn jemand krank ist oder sonst was. Das sollte, ist vor allem die Aufgabe der Mitbrüder, der Priester, sich da wirklich darum zu kümmern. Sollen auch sich helfen, dass man sich erholen kann. Nicht? Wird sehr schön verwiesen auf Christus, der im Evangelium die Jünger mal wieder sagt, kommt, wir gehen in die Einsamkeit, damit ihr euch erholen könnt. Nicht? Niemand sollte als Priester aus Eigennutz etwas tun. Ja? Man sollte wirklich, man hat sein Leben der Kirche geschenkt und das sollte auch zum Ausdruck kommen. Selbstverständlich sollte man die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, achten, die Laien, wie die Mitbrüder, die im priesterlichen Dienst, ihnen Raum zum Wirken geben. Wesentliche Aufgabe ist es, für die Einheit in den Gemeinden zu sorgen. Und das ist wieder ein schönes Zitat aus dem Dekret, die Gläubigen sollen nicht von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden. Sehr schön ausgedrückt, was glaube ich immer wieder passiert. Nicht? Man sagt, ist das jetzt wahr und weh und da gibt es wieder eine neue Richtung und der ist progressiv, der ist konservativ und was ist gut, was ist schlecht. In Wirklichkeit funktioniert die Kirche so nicht, sondern die Kirche gibt eine klare Lehre vor, in der man sich auch geborgen fühlen kann und in die immer tiefer einzudringen, das Evangelium immer tiefer zu erfassen. Darum geht es, nicht hin und her getrieben werden von jedem Wind der Lehre. Den Abgefallenen soll man hinterhergehen und sich eben auch um die Andersgläubigen kümmern, das habe ich schon gesagt. Dann geht ein eigener Abschnitt darum, wie die Priester verteilt werden sollen und wie man sich um Priesternachwuchs kümmern kann. Und da wird etwas sehr Schönes gesagt über das, was ein Priester ist. Und zwar wird er durch seine Weihe mit einer umfassenden und universalen Heilssendung ausgestattet. Was soll das heißen? Ein Priester wird immer zum Priester geweiht, nicht nur für irgendein Spezialgebiet oder sonst etwas, sondern eigentlich für die ganze Welt. Ich finde das wirklich schön, wie man das oft als Priester erleben kann, wo man, sagen wir, vielleicht auch Urlaub macht oder wenn es so Dinge sind wie der Weltjugendtag, wo man vielleicht in sehr fremden Umgebungen ist, wenn man dort auch sofort als Priester angenommen wird und plötzlich kommen Leute zu einem Beichten. Ja? Oder man ist dort eben auch Priester, man ist nicht auf Urlaub und sagt, jetzt bin ich einmal nicht Priester, man ist Priester für die ganze Welt. Ja? Und das hat dann auch Auswirkungen, dass man zum Beispiel sich überlegen sollte, ob nicht Diözesen, die sehr viele Priester haben, was ja eh ständig geschieht, auch denen helfen könnten, die unter Priestermangel leiden. Also gerade die Erzdiözese Wien profitiert sehr von der Großzügigkeit vieler Diözesen, Priester sozusagen herzuborgen. Und ich glaube, dass das der Erzdiözese Wien auch sehr zugute kommt, weil die Katholizität der Kirche, dass die Kirche eine Weltkirche ist, irgendwie klar erkennbar wird. Ja, dass wir da nicht in unser eigenes Süppchen da und kochen, sondern man vielleicht auch, sicher, ein Priester aus Afrika wird an manche Dinge anders herangehen als ein Priester aus Polen und so weiter. Und das ist, finde ich, sehr bereichernd. Im Moment ist die Kirche in Österreich, glaube ich, nicht in der Position, dass sie sagt, wir haben so viele Priester, wie könnten wir gerade helfen? Da geht es eher ums Umgekehrte. Kirchliches Leben ist ohne Priester nicht möglich, wird betont. Und deswegen sollten auch alle Gläubigen es sich zur Aufgabe machen, sich um geistliche Berufungen zu kümmern. Ich finde das sehr schön, dass die Tradition hier im Pressbund schon länger besteht, dass eigentlich bei jeder Wochentagsmesse um geistliche Berufe gebetet wird. Jeder kann sich überlegen, wie man sonst noch dazu beitragen kann. Durch das persönliche Gebet, durch das Leben in der Familie sicher, wo das auch ein Thema sein kann, Umgang mit Jugendlichen, dass die einmal auf den Gedanken kommen könnten, ist das was für mich oder nicht. Am allermeisten, glaube ich, ist es schön, wenn Jugendliche sehen können, dass ein Priester Priester sein darf, wo er wirkt. Und nicht sozusagen irgendwie das lästige Anhängsel ist, das irgendwie allen auf die Nerven geht, sondern dass das Leben als Priester geschätzt wird und das, was ein Priester sozusagen anzubieten hat. Natürlich hat der Priester genauso wie jeder Christ die Berufung zur Vollkommenheit. Das heißt, er muss wirklich nach Heiligkeit streben. Und spezifisch bedeutet das für ihn, wenn er geweiht ist, ganz besonders, dass er wirklich Christus ähnlich werden muss. Das muss sein Ziel sein. Nicht? In besonderer Weise Christus als dem Lehrer, dem Heiler, dem der leitet, muss er ähnlich werden in der Vollkommenheit Christi. Er vollzieht heilige Handlungen und das ist sehr, sehr schön, das hat die Kirche, da hat es oft Streit darüber gegeben, wurde von der Kirche geklärt, diese wirken bei opere operatum, oder bei opere operato heißt das. Was soll das heißen? Nicht, weil der Priester so heilig ist, ist die Messe gültig. Nicht dann ist die Beichte gut, weil der Priester ein so toller Mensch ist, sondern weil er ein Priester ist und weil er ein Sakrament spendet. Nur so kann Kirche funktionieren, weil wenn ich jetzt warten muss, dass ich einen heiligen Priester erwische, dann kann ich wahrscheinlich wirklich jahrzehntelang nicht beichten gehen. Ja? Aber das wirkt eben, weil es ein Priester ist. Und das ist auch wichtig, dass man das so wahrnimmt. Aber natürlich, das zeigen ja viele Beispiele aus der Kirchengeschichte, wird ein Priester, der heiligmäßig lebt, besonders fruchtbar wirken können. Ja? Jeder Priester kann Sakramente spenden, aber ein Priester, der glaubwürdig lebt und persönlich nach Heiligkeit strebt, der wird es natürlich leichter den Menschen fassbar machen können. Schauen wir für den Pfarrer von Aas oder sonst viele Priester, die das getan haben. Und deswegen ist es eine besondere Verpflichtung für den Priester, wie für jeden Gläubigen, aber in dieser Weise für den Priester auch, dass er nach Vollkommenheit strebt, nach persönlicher Heiligkeit. In der Weiheliturgie wird einem etwas sehr Schönes gesagt, ahme nach, was du vollziehst. Das heißt, als Priester feiert man die Eucharistie. Ich sage, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Ich stelle Christus dar. Das sind Dinge, die alle viel größer sind als man selbst persönlich. Ja, weil es das Werk Christi ist. Aber wenn ich das jetzt vollziehe, und das passiert ja, dann ist es meine Berufung als Priester, diese Dinge auch persönlich nachzuvollziehen. Und das heißt, auch mich selbst herzuschenken, wenn ich die Messe feiere. Christus gleich zu machen und zu sagen, auch ich möchte der ganzen Kirche gehören. So wie Christus seinen Leib herschenkt, ist das meine Berufung. Das ist die Idee auch des Zölibats, der auch behandelt wird von diesem Dokument. Warum Priester zölibatär leben? Das ist zum Beispiel eine sehr wichtige Sache, wenn immer Leute sagen, jetzt hat das Konzil doch so einen Aufbruch gebracht und jetzt müssen wir langsam endlich diesen blöden Zölibat abschaffen. Das Konzil hat sich ja genau mit dieser Frage beschäftigt. Sollen wir den Zölibat weiterbehalten, ja oder nein? Und hat eine sehr klare Entscheidung getroffen. Ja, weil das ein großer Schatz ist. Bei aller Achtung der Traditionen, die es in der Ostkirche gibt, hat man gesagt, es ist unglaublich schön aus genau den Gründen, die ich gerade genannt habe, dass Priester zölibatär leben, um gerade diese Vollganzhingabe wirklich leben zu können. Deswegen wird das auch in diesem Dokument nochmal ganz stark betont, dass der Zölibat unverzichtbar ist oder halt, dass er weiterhin für den Klerus in der Westkirche beibehalten werden soll. Der Priester soll in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Ja. Als Priester soll man sich nicht zurückziehen und sozusagen nicht sehen wollen von den Vorgängen, aber man soll nicht geprägt sein von diesen Dingen. Natürlich sollte man gehorsam sein als Priester. Man glaubt, das sollte man nicht erwähnen, aber gut, erwähnen müssen. Wieder ein sehr schönes Argument, warum soll der Priester gehorsam sein? Da wird nicht argumentiert, damit das Werkel rennt, sondern der Priester soll deswegen gehorsam sein, damit auf diese Weise Christus ähnlich wird. Denn Christus war gehorsam. Es hat ihm was gekostet, dieser Gehorsam. Aber er war dem Vater gehorsam und auf diese Weise hat er uns erlöst. Das ist der Grund des Gehorsams vor allem. Viel mehr als jeder äußere Grund, ja, damit sozusagen funktioniert. Ja. Deswegen, also den Gehorsam aufzukündigen, ist ein ganz, ganz schwerwiegender Schritt. Man muss den Willen Gottes zu erfüllen. Und schließlich werden, wieder ganz schwummrig, beim Priester ermutigt, nicht alle Priester haben ja Armutsgelübde abgelegt, aber alle Priester werden ermutigt, auch eine freiwillige Armut zu leben. Muss man sich immer wieder fragen, lebe ich wirklich ein Leben der Armut oder könnte es noch anders ausschauen? Die Hilfen für das priesterliche Leben sind natürlich die Eucharistie und der häufige Empfang. Die Eucharistie übrigens, von der empfohlen wird, sie täglich zu feiern, selbst dann, weil das immer wieder gefragt worden ist, wenn keine Gläubigen daran teilnehmen können. Weil der Priester selbst die Eucharistie braucht, sagt das Dekret, dieses Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und der häufige Empfang des Bußsakraments. Für den Priester genauso wichtig wie für die Laien, aber der Priester selber muss natürlich jemand sein, der beichten geht, damit auch selber gut Beichte hören kann, gehört auch dazu. Die regelmäßige Gewissenserforschung, sich die Mutter Gottes zum Vorbild zu nehmen, das ist ein großes Vorbild für uns Priester, die Mutter Gottes. Das tägliche Gebet natürlich, auch vor dem Allerheiligsten. Sich selbst einer geistlichen Führung anzuvertrauen, nicht im eigenen Saft zu kochen, sondern auch zu dem anderen Priester zu gehen, dem man über das geistliche Themen spricht, einem Stesser geben kann, ein bisschen. Die Heilige Schrift zu studieren, Kirchenväter, Kirchenlehrer, auch das Lehramt, anerkannte Theologie und auch der Allgemeinbildung, da sehen wir, da sind viele Parallelen, einfach auch zu dem Laien, der Apostolat betreiben will. Das gilt natürlich für den Priester auch alles, ja, in einer besonderen Weise vielleicht. Die Kirche und die Hierarchie ist dazu angehalten, auch Hilfen dazu zu bieten, ja, dass die Priester das tun können. Vielleicht auch in einer Gemeinde kann das sein, dass der Priester geholfen wird, sozusagen dieses priesterliche Leben auf diese Weise zu leben. Dann wird dann noch vom Lohn der Priester gesprochen. Die Priester sollen gerecht entlohnt werden, sozusagen sollen nicht in Armut, also in Not leben müssen. Allerdings sollen das Benefizentum, das Benefizenwesen beendet werden. Benefizien waren, gibt es offiziell immer noch, dass eine Pfarre beispielsweise ein gewisses Einkommen hat. Da gibt es manche Pfarren, die besitzen Wälder, Felder und weiß ich was alles. Und theoretisch könnte es so sein, dass ein Pfarrer sagt, ich lebe von meiner Pfarre, von der Pfründe. Und da hat es dann reichere Pfarren gegeben, ärmere Pfarren. Da war oft das Interesse, eine reichere Pfarre zu bekommen, hat man sehr gut gelebt davon. Andere haben dann ärmere Pfarren bekommen, haben nur schlecht davon gelebt. Und da sagt die Konzil, bitte hör mal auf damit, das sollen alles selber bekommen. Und so funktioniert es zum Beispiel in der Erzdiözese Wien, dass alle Pfarrpfründen von der Erzdiözese verwaltet werden und die Priester eine Sustentatio, wie das heißt, oder halt eine, bekommen. Also das gilt zum Leben, aber offiziell lebt der Priester immer noch als von der Pfarre eigentlich, von den Reichtümern der Pfarre. Es kann aber auch sein, in Notzeiten, dass Priester gar nichts mehr bekommen. Sie hören deswegen nicht auf, Priester zu sein, und können darauf angewiesen sein, von den Gläubigen erhalten zu werden. In Afrika ist das noch viel stärker als bei uns. In England gibt es einmal im Jahr, da gibt es keine Kirchensteuer, eine Kollekte, wo Kuverts ausgeteilt werden. Da wirft jeder für ein Jahr hinein, wovon die Priester leben sollen. Und wenn die Gläubigen da nichts hineinwerfen, hat der kein Geld. Es ja, funktioniert aber. Die Priester können davon leben. Ja. Also das hat bei uns natürlich auch wenig Tradition, aber müsste man einschränken, wenn das bei uns das System wäre. Und das Dokument schließt dann mit einer Ermahnung, mit der Betrachtung, dass einfach wirtschaftliche und sittliche Umstände sich verändern. Das kann man heute, glaube ich, noch viel stärker feststellen als damals, aber in prophetischer Schau war das schon sehr gut. Und die Gefahr für den Priester besteht es darin, dass man sich dann irgendwann denkt, ich gehöre eigentlich nicht mehr dazu. Die Gesellschaft hat sich entwickelt und ich soll in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Und irgendwo habe ich den Anschluss verpasst und das kann zu Mutlosigkeit führen. Und das darf nicht passieren. Der Priester sollte wirklich weiterhin seinen geraden Weg gehen. Das wird sehr eingemahnt und es wird ihm gelingen, wenn er im Glauben lebt und im Vertrauen auf Gott. Und das schließt dann sehr schön eigentlich, dass die Konzilsväter einmal auch einen Dank aussprechen an die Priester und für ihren Dienst in der Kirche, weil das kirchliche Leben sozusagen auch angewiesen ist auf den Dienst der Priester.